Das war die siebtplatzierte im fünften Vorentscheid in Estland. Ja. Und das ist die Schwester von dem und dem. Und einfach so, who? Willkommen bei Relativ Ungeschminkt, The Phoenix unter dem Podcast.
The Phoenix.
The Phoenix.
Oh, worum könnte es heute gehen? Möchtest du schon was verraten?
Wir haben heute wieder mal einen Gast.
Fabelhaften Gast hier.
Zum zweiten Mal.
Ihr kennt ihn schon alle. Und ihr habt diese Folge, die letzte, die wir aufgenommen hatten, geliebt. Ich habe mich das letzte Mal gefragt, war das dieses Jahr oder letztes Jahr? Ich weiß das gar nicht mehr.
Es war noch letztes Jahr.
Der Gast spricht so, schon, er wurde noch gar nicht, du hast noch nicht den Sprechstab.
Ich bin still. Helga.
Helga. Stimmt, heute statt Dolly Parton mal Helga. letztes Jahr?
Letztes Jahr, ich glaube ganz am Ende vom letzten Jahr.
Das war so schön.
Das war sehr schön.
Also, wen haben wir heute hier?
Wir haben heute Matthias hier. Und ich muss jetzt die Aufnahme abbrechen.
Wieso?
Weil ich höre dich nicht.
Mich?
Ja, ich weiß nicht, ob wir dich gerade wirklich hören. Wir sind wieder da.
Ja, es hat funktioniert.
Hat ja alles
Was
funktioniert.
Hast du für einen Stress heute? Ja. Jetzt entspann dich einmal. Wir trinken Cosmopolitan.
Yes.
Cheers. Schön, dass du da bist.
Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr. Es hat mir nämlich auch sehr viel Spaß gemacht das letzte Mal.
Und wir haben heute ein ganz spezielles Thema, deswegen auch Cosmopolitans. Es geht heute um den ESC. Cosmo ist unser Beitrag, also, oder?
Ah, jetzt verstehe ich.
You get it?
Yeah,
you get,
no,
it?
Get it?
Ich meine, wir hätten auch sowieso Cosmopolitan gesoffen, um ehrlich zu sein. Like we do on a Thursday. Noon. As one does.
Am Tag des zweiten Live-Semifinales vom Eurovision Song Contest 2026.
Das zweite Live-Semifinale klingt schon gut. Ich wusste ja gar nicht, also fangen wir mal an. Ich wusste ja gar nicht, dass dieser Aufbau so ist. Ich dachte eigentlich, man weiß schon Wochen davor, wer antritt. Also das habe ich schon einmal, das fehlt mir alles in meinem Wissen. Es ist ja für uns, also wir haben dich natürlich hier heute gezielt eingeladen, weil wir wollen was lernen und die Leute, die uns regelmäßig zuhören, wissen, von uns können sie nichts lernen.
Vor allem nicht zum ESC.
Und zum ESC noch
nicht
am
wenigsten. Nicht zum ESC, ja.
Obwohl wir natürlich sehr viel Meinung haben über den ESC. Das werden wir dann immer wieder schön einfließen lassen. Aber wir wollen natürlich mit einem Experten darüber sprechen. Und dafür bist du heute hier.
Oh.
Danke, dass du unserem Ruf gefolgt bist. Und
sehr gerne.
Ja, fangen wir mal an. Du hast jetzt Redezeit, eine Stunde, you go. Nein,
ich wünsche euch einen schönen Tag.
Wie hat es denn überhaupt angefangen mit diesem Eurovision Song Contest? Also übrigens, ESC ist die Abkürzung für Eurovision Song Contest, falls das irgendjemand nicht weiß.
Bildungspodcast.
Genau, ja. Bei diesem Bildungspodcast heute.
Und das einzige Wissen, das ich habe, und das möchte ich gleich einstreuen.
Natürlich.
Es ist ein Wettbewerb der Rundfunkanstalten Europas.
Korrekt.
Die jemanden entsenden. Im Namen des Senders, um zu singen.
Ja, das braucht ihr mich überhaupt nicht. Jonas erklärt das jetzt alles.
Das ist das Einzige, was ich weiß.
Nein, also es stimmt.
Ja.
Es ist ein Wettbewerb der Rundfunkanstalten, wie der Fios gesagt hat, was auch erklärt, warum Länder wie zum Beispiel Armenien, Aserbaidschan dabei sind oder auch Länder wie Marokko schon mal teilgenommen hat. Weil es nämlich um die EBU geht, die European Broadcasting Union. Und alle, die in dieser EBU Mitglied sind, haben die Möglichkeit, am Eurovision Song Contest
teilzunehmen.
Mhm. Ja.
Also es sind geht insgesamt quasi, wie viele, weißt du das?
Boah, das ist eine gute Frage. Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Es werden so an die 40 sein.
Schon
ich
viel,
mal.
Ja.
Okay. Ja, ja, einige.
Und Europa ist da sehr weit gegriffen, weil wir wissen auch, Australien ist dabei.
Exactly. Australien ist auch wirklich die seltsamste Regelung. Die sind ja erst seit 11 Jahren dabei. Das erste Mal in Wien, beim letzten Eurovision Song Contest in Wien 2015.
Als wir den Schaas gewonnen haben.
Nein, das Jahr danach. Also als wir ausgetragen haben.
Okay, stimmt, ja, logisch.
Das war so ein bisschen eine Geschichte, also Australien ist wahnsinnig Eurovision-fanatisch, große Fans, auch wenn es bei denen irgendwie mitten in der Nacht stattfindet. Aber sind große Fans und man hat quasi diese Ausnahmeregelung dann getroffen, dass die auch teilnehmen können und der EBU beitreten können, obwohl sie am anderen Ende der Welt sind.
Fanservice.
Ja. Ich finde es auch total cute. Es gab dann noch so ganz, ganz lustige Videos, irgendwie damals beim 2015er Eurovision Song Contest, wo irgendwie ein Helikopter kommt und Australien quasi von einer Welthälfte gleich neben UK platziert im Meer. Ja, aber es geht, wie gesagt, weniger oder nur bedingt um die geografische Nähe, sondern um diese Mitgliedschaft in der European Broadcasting Union, was aber dennoch so ein bisschen, also ich würde sagen, Europa plus Nachbarn plus kulturverwandt, könnte man Australien vielleicht nennen, weil die auch einen sehr starken Bezug haben zu UK und da der kulturelle Austausch einfach da ist. Also sagen viele berechtigterweise, warum Australien überhaupt dabei ist. Ich finde es cool und ich finde, es passt auch. Aber
ich finde es auch cool, wenn so eine Institution, weil, keine Ahnung, seit wann gibt es den ESC, weißt du das?
Das der erste ESC war...
Sonst müssen wir das jetzt googeln, weil das ist
schon... müssen wir jetzt googeln. Ja. Aber er ist entstanden, wird gefragt, genau, Nachkriegszeit.
Ja,
hat nämlich einen speziellen Zweck auch gehabt. Die Idee dahinter war, Europa nach zwei Weltkriegen quasi in einer freundlichen Competition wieder zusammenzubringen.
Schön.
Das ist der Grundgedanke vom ESC. Was noch ganz lustig ist, weil viele sagen, ja, das ist so politisch und das darf nicht politisch sein und so weiter. Aber im Grunde ist eigentlich die Basisidee schon eine komplett politische, dass du quasi dieses Europa wieder in einem Wettbewerb quasi zusammenfügst. Ja.
Erster ESC 1956
genau.
In Lugano in der Schweiz.
Wirklich?
Okay. Und ich glaube, Schweiz damals neutral, auch bewusst als neutrales Land gewählt in der Nachkriegszeit.
Ja.
Schau, ich weiß mehr, als ich dachte.
Wahnsinn.
Ich dachte, ich weiß nichts.
Wer hat den ersten ESC gewonnen?
Also ich gehe jetzt dann wieder, oder ich schalte das Mikro aus, den Cosmopolitan hört im Vieres zu.
Okay. Ich habe vielleicht noch eine dritte Wortmeldung und dann war's.
Also das heißt, sehr alt, lange Geschichte.
My cup doesn't run it
over. Alter, was ist mit dir los heute?
Ja. Jetzt trinkst wie ein Loch.
Heute schmeckt's
einfach. Du nutzt einfach nur, dass du heute wenig Redeanteile haben wirst. Siehst.
Naja.
Ich glaube, wir müssen aufstehen.
Na, hinter dir ist die Küchenrolle.
Ah ja. Weiter im Text. Das heißt, es hat eine lange Geschichte.
Hat eine sehr lange Geschichte und ich glaube... Das ist in gewisser Weise auch der Reiz am Eurovision Song Contest. Nämlich, wenn du quasi für dein Land gewinnst, schreibst du dich quasi ein bisschen so in die kulturelle Geschichte deines Landes ein. Also es geht weniger darum, dass du jetzt eine große Weltkarriere starten würde dadurch.
Haben wahrscheinlich die
wenigsten. Die wenigsten, gibt Ausnahmen, aber zum Beispiel, aber hatten ihren ersten großen Auftritt beim Eurovision Song Contest.
Waterloo.
Mit Waterloo gewonnen und haben wirklich eine, also Wahnsinns-Weltkarriere gestartet. Ja. Und Celine Dion hat für die Schweiz angetreten 1986, wenn ich mich nicht täusche. Ne Parte pas sans moi.
Habe ich nicht im Kopf gerade.
Hat gewonnen in einem furchtbaren Kleid.
Nein, aber es waren die 80er.
Und war quasi Vertreterin der Schweiz und die Weltkarriere ist uns auch bekannt. Dann, wobei das, also glaube ich, weniger mit dem Eurovision Song Contest zusammenhängt, weil eigentlich die Spanne sehr groß war nach ihrem Sieg, bis dann quasi sie internationalen Erfolg hatte. Aber hat auch ihren Start dort gehabt.
Okay.
Und es gibt auch immer wieder, also so in den letzten Jahren, Måneskin, das ist eine italienische Band, Gewinner 2022, glaube ich. Die sind auch ziemlich erfolgreich geworden. Also nicht im Level vom ABBA, aber waren auch in den amerikanischen Talkshows und so. Also die haben schon auch gut drauf aufgebaut. Und
ich glaube, Lena aus Deutschland hat ja schon im deutschsprachigen Raum durchaus eine respektable Karriere hingelegt.
Absolut. Also nationale Karrieren gibt es sicher wesentlich mehr.
Oder zumindest im deutschsprachigen Raum.
Also das, man kriegt einfach Exposure. Und in deinem Heimatland quasi bist du ein Teil der Geschichte. Also wann immer der Eurovision Song Contest wiederkehrt, werden alle hervorgezerrt. Ja? Und Lizzie Engstler ist jetzt wieder überall und erzählt.
Die hat auch mitgemacht.
Ja. Als Duo Mess in den 80er Jahren.
Okay.
Oder Waterloo und Robinson auch irgendwie ganz gut abgeschnitten in den 70ern. Kommen auch jedes Jahr verlässlich im Mai wieder irgendwo herausgezogen und sitzen auf irgendeiner Couch.
Ja.
Also du hast quasi es hat was Historisches, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Du schreibst dich da quasi in die Geschichte deines Landes ein.
Und was würdest du sagen, macht ihn aber wirklich jetzt, also das ist die geschichtliche Einordnung, ich übergebe dir den Rauchstab.
Sehr gut.
Was würdest du sagen, jetzt als Fan des ESCs, was macht denn aber den ESC quasi wirklich so besonders, also gerade auch für dich?
Für mich persönlich? Mhm. Der ESC, der wird ja gerne mal als die schwule Europa-Fußballmeisterschaft bezeichnet.
Und das ist sie auch.
Das ist sie auch. Ich bin gerade am Weg her übrigens. In der Innenstadt sind mir zwei Herren entgegengekommen. Einer in einer Bomberjacke mit silbernen Paillettenärmeln, der andere in einem Spice Girls Hoodie.
Gott.
Und ich dachte, oh mein Gott, I love Eurovision Season.
Ja. Das bringt uns schon zu der nächsten Aufnahme, die auch noch folgen wird. Ein kleiner Teaser an dieser Stelle.
Ein kleiner Teaser.
Aber schön, das ist so ein bisschen wie damals bei Taylor Swift. Die Stadt ist voller Glitzer.
Exactly. Ja. Und also ist sehr stark in der queeren Community einfach verhaftet. Es geht, also Eurovision ist auch Camp, also quasi so übertrieben.
Bunt, schrill, laut.
Schrill, laut, bunt. Nicht nur, aber auch. Ja. Die Windmaschine geht an, die Haarteile fliegen durch die Luft und wehen über die Bühne.
Ja. Pyrotechnik. Also
hat, bitte?
Pyrotechnik.
Pyrotechnik. Halbnack, alles brennt, die Haarteile fangen Feuer.
Halbnackte Männer. Leder, Latex.
Ja. Also es ist ja... Er ist ja getragen von der queeren Community, einfach an schwulen Männern, aber der queeren Community.
Mhm. War das immer schon so? Oder hat sich das entwickelt?
Das hat sich entwickelt. Also auch, ganz am Anfang war das irgendwie eine sehr biedere Angelegenheit. Das war wirklich mit so gesetzten Sitzplätzen, Merci-Cherie, diese Zeit. Ja, also jemand tritt auf, es gibt ein Orchester, das begleitet. Das war irgendwie so eine gediegene Veranstaltung. Dann ist es irgendwie so mehr... 60er, 70er, 80er in den Schlagerbereich.
Und so Disco, ne?
Gewechselt und Disco. Und dann später immer poppiger geworden, würde ich sagen. Oder ja, so 80er, 90er hat es begonnen, noch poppiger zu werden. Das ist eben auch ganz spannend, finde ich, am Song Contest, dass er eigentlich so ein Biotop ist. Also es ist so ein geschlossenes System, das mit Musik und Auftritt und Performance funktioniert, was eigentlich mit der restlichen Pop-Welt jetzt nicht zwangsläufig was zu tun hat.
Stimmt, das ist wirklich ganz eigen eigentlich. Mhm. Ne? Also kann man wirklich nicht vergleichen, weil du kannst auch nicht sagen, es ist Pop. Ist es nicht.
Schon auch. Es ist auch ein Teil davon.
Genau.
Es ist ein Teil davon, definitiv. Ja. Aber es ist so, es funktioniert nach seinen eigenen Regeln, es hat seine eigenen Gesetze, es hat seine eigenen Trends immer wieder, die sich so entwickeln und aufkommen und wieder abebben und so. Und es ist ein geschlossenes System eigentlich. Und das ist was, was ich persönlich dran mag, dass ich so mit Jahresbeginn, wenn so die ersten Beiträge rauskommen, wer teilnehmen wird, immer mehr obsessed werde mit dem Song Contest und überlege und wer und was und was gefällt mir und was. Ja, ja, total.
Das ganze Jahr quasi begleitest du das.
Das ist Mai. Deswegen ist es ja wirklich so wie die Fußballmeisterschaften, weil du unterhältst dich mit so Hardcore-Leuten und so. Das war die Siebtplatzierte im fünften Vorentscheid in Estland. Ja. Und das ist die Schwester von dem und dem und einfach so.
Oder also, fachsimpeln einfach.
Also
ich habe jetzt mit meinen Geschwistern zum Beispiel am Dienstag geschrieben, beim Semifinale.
Die sind auch solche Fans?
Nein, die schauen einfach nur so casually. Okay. Ja. Und haben gemeint, ja, also Serbien, glauben sie, kommt nicht weiter. Am Dienstag habe ich gesagt, Serbien kommt bestimmt weiter. Weil Serbien hat in diesem Semifinale auch Kroatien und Montenegro, die natürlich in Nachbarschaft füreinander abstimmen. Also, und so schlecht ist der Beitrag nicht, also die kommen fix weiter. Also da so Fachsimpeleien, auch wie eben bei einer Fußball-WM, wo dann auch auf einmal alle Trainer auf der Couch sitzen, funktioniert das beim Song Contest auch.
Mhm. Und Wettbüros gibt es ja auch.
Mhm. Genau.
Ja. Die Buchmacherinnen. Und,
also nur um das quasi wieder zu schließen, also ich liebe es, dass ich dann quasi 3 Monate lang total obsessed oder 4, 5 Monate total obsessed sein kann damit. Dann ist der Song Contest und in der Woche drauf ist es mir komplett egal.
Sofort vorbei, gell?
Es ist sofort, also für mich persönlich, es interessiert mich darum, ich will nichts mehr davon hören, ich höre mir vielleicht die Lieder noch ein paar Mal an, aber bis quasi zum nächsten Jahresanfang interessiert es mich persönlich.
Aber da habe ich zum Beispiel das Gefühl, das ist auch international ein bisschen so. Also ich habe immer das Gefühl, der Song Contest, ich nehme den immer wirklich wahr, so ein paar Wochen vorher, dann spitzt sich das zu, bis halt der eine Abend stattfindet und am nächsten Tag ist es eigentlich vorbei. Außer man hat gewonnen, dann kriegt man es vielleicht noch 2, 3 Tage danach mit.
Ja.
Aber ansonsten ist die Euphorie dann auch schnell verflogen, sagen wir mal. Ne?
Ja, so ist es. Ja. Und das liebe ich aber auch dran. Also okay. Ich finde es total super. Ist es nicht, was
das wäre zu anstrengend.
Genau, das wäre total anstrengend. Das restliche Jahr über habe ich genug andere Themen, mit denen ich mich beschäftigen kann. Aber da kann ich so hardcore mich reinfiebern in das Ganze und überlegen.
Wettest du auch?
Was?
Also kann man...
wetten? Nein,
nein. Nein, okay. Aber wie gut warst du mit deinen Tipps bisher?
Unterschiedlich, würde ich sagen. Also beim Semifinale am Dienstag habe ich tatsächlich 9 von 10 richtig getippt. Mhm. Sollten wir vielleicht auch nochmal sprechen, was mit diesen Semifinalen eigentlich an sich
unbedingt auf
sich hat. ich habe tatsächlich immer wieder mal beim ersten Mal hören von einem Beitrag gewusst, okay, das gewinnt.
Ja.
Also bei der Schweiz zum Beispiel 2023?
Ja.
Nein, 24.
Wie heißt er?
Nemo.
Nemo. Aber das ist auch ein toller
nicht Song. Er, sondern Nemo.
Also Entschuldigung, ja.
Non-binary. Nemos Beitrag habe ich gehört und das Video gesehen und gesagt, okay,
yeah,
it's done. Also wenn Nemo das live performen kann, der Stimme, dann ist die Sache gegessen. Und Nemo gewinnt.
Und hat Nemo gut gemacht.
Und hat Nemo sehr gut gemacht und hat auch gewonnen.
Ja.
Aber ich bin auch immer wieder mal daneben gelegen.
Ja.
Ich mir gedacht, letztes Jahr war es für mich zum Beispiel ein großes
Rätsel. Also wir können mit dir jetzt nicht reich werden, wenn wir dann offiziell mitwetten.
Nicht wirklich.
Ach, schade.
Naja, wobei so die Top-Positionierungen, glaube ich, habe ich schon ein Gefühl dafür, wer das gut, dann gut wir abschneiden ja könnte.
Magst du das heute hier noch da lassen?
Das machen wir noch. Aber das machen wir am Schluss, oder?
Ja.
Deine Tops.
Ja, ja. Okay. Deine Top 3.
Mich würde jetzt nochmal interessieren, jetzt haben wir so ein bisschen bei dir jetzt eingeordnet sozusagen, was ist der persönliche, du schaust es seit wann, würdest du sagen?
Wie die meisten in meinem Alter so, seit ich ein Kind bin.
Ja.
Das ist so eine klassische Sendung, die man mit der Oma schaut, wo man länger aufbleiben darf, um das Ergebnis noch mitzuerleben. Ich kann mich an Celine Dions Sieg tatsächlich noch erinnern.
Wirklich? Also
ich habe das noch so irgendwie dunkel im Kopf. Ich kann mich an den Sieg von Carola für Schweden erinnern. Ich glaube, 1992 war das. Aber damit Unterbrechungen. Also die 90er, Anfang 2000 oder bis zum 2000ern waren eine sehr, für meinen Begriff, sehr düstere Zeit. Wo das einfach extrem billig auch war teilweise.
Und auch langweilig auch ein bisschen,
und
oder?
Langweilig,
ja. Also, weil... Bei dir würde mich interessieren, bist du noch wach?
Yes, hallo? Alma, check your batteries.
Wir schütten dir nochmal kurz eine Volle nach.
Nein,
was ist deine Verbindung zum, also wann hast du überhaupt als Kind ESC geschaut? War das nie so ein Ding?
Ich glaube, ich habe es nie als Kind geschaut. Ich habe es tatsächlich, glaube ich, erst im Erwachsenenalter angefangen zu schauen mit Freundinnen. Mhm. Damals noch die Hetero-Variante mit Wir lassen FM4 nebenbei laufen, die Kommentare.
Da möchte ich aber auch kurz drüber sprechen.
Ja, was mir ist es ja wurscht. Also in dem Sinne, ich kriege ja nichts mit vom ESC. Mhm. Ich höre mir nichts vorher an. Mhm. Irgendwer zwingt mich und sagt, das musst du dir jetzt anhören, das ist wirklich super. Und da sind ja manchmal auch wirklich gute Lieder dabei. Also
ja, letztes Jahr habe ich dir Deutschland geschickt, das weiß ich noch.
Das war in Deutschland letztes Jahr.
Ansonsten, ich sehe... sehe und höre die Lieder zum ersten Mal beim ESC, was eigentlich eh die beste Variante ist.
Aber bei Udo Jürgens hast du dich gefreut.
Bitte?
Bei Udo Jürgens hast du... Ich wollte jetzt eigentlich eine Referenz machen, wie alt du bist.
Mhm.
Er hat's gecheckt.
Du bist bald 40.
Ja?
Du bist bald in meiner Gossen.
And I am fabulous.
Nicht in diesem... Also mitten im Berufsleben, als Udo Jürgens gewonnen hat.
Nicht in diesem Ton, junge Dame. Das, was ja auch super ist, weil ich das einfach zum ersten Mal dann sehe und dann einfach sehr unvoreingenommen mir eine Meinung machen kann. Und es ist halt, was ich tatsächlich am mag am ESC, ist ja das gemeinsame Schauen. Weil das ist einfach immer ein hysterisch lustiger Abend.
Das stimmt.
Und weil es auch so breit gefächert ist, weil dann hast du halt die Leute, die halt ihre Balladen dreschen, die hochdramatisch sind. Dann gibt es einfach Auftritte, die komplett bonkers sind, wo du denkst, was passiert gerade? Und gleichzeitig auch, ich bewundere, dass sich jemand dieses Konzept überlegt hat, und die das jetzt durchziehen. Ich glaube, mein Highlight war, und ich glaube, das war Australien, ich bin mir nicht sicher, irgendeine, die auf einem Pendel stand und irgendwelche Arien gesungen hat und dieses Pendel hin und her geschwungen hat.
So vor 3 Jahren oder so, ne?
Und länger.
Ach so. Das ist schon sicher 10, 15 Jahre her.
Ja, so, na, 10 eher. Ja. Ich glaube, 2017
oder so. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber das ist so.
Kate Miller-Heidke war das.
Zero so,
Gravity.
Ja. Bonkers, Camp, übertrieben. Das Lied scheiße. Ja, das Lied, also, muss man dazu sagen, qualitativ finde ich ja die Lieder alle ein bisschen meh. Es gibt ein paar Highlights, will ich nicht lügen. Loreen finde ich großartig.
Ja, Loreen. Über Loreen müssen wir eh nochmal sprechen.
Tolles Lied. Auch der
beide Beiträge nehme ich schon eher großartig.
Mahmoud aus Italien fand ich auch ein sehr, sehr gutes Lied.
Ja, vom letzten Jahr, ne?
Also der ist auch ein guter Künstler, also da habe ich auch ein paar andere Sachen gehört.
Ja,
so,
ja.
Der,
das ist fantastischer Künstler. Ja, also über Italien sollten wir überhaupt sprechen.
Mhm. Also es gibt ja auch Leute, die auch wirklich einen künstlerischen Anspruch in dem Sinne haben. Mhm. Da gibt es halt die Knalltüten, die halt wirklich nur die Show machen für, ja, das ist jetzt eine Bühne für 3 Minuten und die machen jetzt eine Spaßshow draus.
Ja.
Und ich liebe aber, dass das so gleichzeitig stattfindet und dass das alles gleichwertig ist.
Ja.
Und dass es nicht garantiert ist, dass diejenigen, die jetzt die, unter Anführungszeichen, objektiv beste Performance haben oder das objektiv beste Lied haben, automatisch gewinnen.
Mhm.
Es dürfen auch die Außenseiter gewinnen oder die Leute, die anders sind, gewinnen oder die, von denen man es nicht vermutet, gewinnen.
Ja.
Was mich auch zum Beispiel zu Conchita bringt, was eine Ausnahmeerscheinung war in dem Sinne. Dass jemand einfach in Drag auftritt und trotzdem einfach gute Sängerin natürlich, super, super Lied. Aber dass das nicht, ja, dass es keine Formel dafür gibt.
Ja.
Und das ist aber auch dieses gemeinsame und das kollektive Schauen ist eigentlich das, was am witzigsten an dem Ganzen ist. Und es ist halt Feel-Good-TV.
Ja.
Es ist halt, ich glaube, das hat auch ein bisschen, also wieder mein Retro oder meine Nostalgie auch, es hat noch dieses, es ist noch ein bisschen das Überbleibsel aus. In den 90ern hat man Samstagabend, haben alle das Gleiche geschaut.
Mhm.
Und das ist einer der wenigen Momente im Jahr, wo das noch passiert.
Ja, eines der wenigen letzten kollektiven TV-Erlebnisse eigentlich.
Genau,
ja.
Also etwas, wo man sagt,
sonst ist es nur Sport, gell?
Ja.
Genau, aber das ist ja das, was man ein bisschen kennt, so dieses, alle haben am Samstag das geschaut und am Montag am Mittagstisch im Büro wird das besprochen. Ja,
ja,
und das, oder damals bei uns halt in der Schule, so, also hast du keine Ahnung.
Ja.
Die 100.000 Mark schon letzten Samstag gesehen, ja. Ja, aber eben kollektive TV-Erlebnisse. Und das haben wir heutzutage nicht in Zeiten von Streaming etc. Und das ist einer der wenigen Dinge.
Wetten, das hat das früher auch geschafft.
Und das ist halt aber, it's for the, also nicht for the queers, aber es ist halt etwas, was in der queeren Bubble sehr stark aufgeht, weil Sportveranstaltungen schauen wir jetzt nicht wirklich. Also ist jetzt nicht so.
Nicht alle.
Nicht oder? Alle. Ja. Aber das jetzt sind wir, glaube ich, nicht so die demografische erste Zielgruppe.
Ja,
Und insofern den Teil mag ich. Mhm. Das Ganze davor blende ich aus. Also da bin ich einfach die falsche Person dafür.
Ja.
Ich finde, du hast jetzt zwei total spannende Dinge angesprochen. Das eine ist eben so mit dem, was wir auch schon gesagt haben, Queer-Community.
Mhm.
Da gibt es auch tatsächlich, das hat auch Tradition eigentlich fast schon beim Eurovision Song Contest 1998 zum Beispiel, hat Dana international gewonnen für Israel.
Mhm.
Genau. Die erste und einzige Trans-Gewinnerin bisher. Also es hat sich quasi dieses Publikum vom ESC spiegelt sich auch in den Teilnehmenden wieder.
Mhm. Ja.
Es gibt regelmäßig auch Inszenierungen, wo zwei Männer sich küssen, zwei Frauen sich küssen, wo das einfach wieder gespielt wird. Nemo ist auch ein Beispiel, wo ja quasi das ganze, die ganze Story eigentlich um Nemos Non-Binarity und thematisiert wird, deswegen auch der Code.
Mhm.
Also das ist tatsächlich ein starkes Element auch immer.
Mhm.
Und das Zweite, was du gesagt hast mit der Musik, die dir irgendwie so nicht so gefällt und so, das liebe ich auch dran. Also ich habe so bei mir eine totale Unterscheidung zwischen Liedern, die ich im Kontext des Song Contests mag und Lieder, die ich auch so mag. Also es gibt so immer wieder so ein paar Songs, die finde ich total super, die höre ich dann auch nachher noch weiter und liebe ich. Manche höre ich einfach nur im Kontext von Eurovision gerne.
Ja.
Also wie gesagt, ein eigenes System.
Das heißt, du hast dann quasi so eine Art Playlist, die du dir dann auch in der Vorbereitungsphase sozusagen wieder reinziehst.
Genau.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ich kann das verstehen, weil, wie gesagt, ich glaube, das ist das Spannende daran, dass es eben so verknüpft ist mit der Veranstaltung selber. Wir haben meine Rauchware kurz ein bisschen ruiniert.
Ich brauche deine Rauchware.
Also meine Rauchware.
Ja. Und Dann erzähle ich jetzt einmal ganz kurz meinen Zugang zum ESC, weil bei mir war es nämlich genauso. Es war wirklich als Kleinkind schon mit der Oma. Original genau das. Und ich glaube, bei mir war es jetzt nicht so das Ding, jetzt darf ich mal lang aufbleiben, weil meine Familie war da relativ entspannt, würde ich jetzt sagen. Aber
ihr Nacht um 4 ins Bett gegangen.
Nein, das nicht, aber es war
und schon. Einen sitzen.
Es war
als Kindergartenkind.
Du hast den Whisky nicht ausgetrunken.
Bei der Oma gab es immer Eierlikör. Wirklich.
Ist schon
auch als Kleinkind, natürlich. Klassisch in Österreich. Nein, aber deswegen war es für mich so, ich habe mir das. Das finde ich auch so spannend, wenn man nämlich mit sowas so aufwächst, weil du dir ja nicht bewusst überlegst, dir das anzuschauen, sondern es ist einfach klar, okay, dann gehst du zur Oma, dann gibt es noch ein Brettljausen vorher und dann geht's los. Und die Oma hat natürlich alles kommentiert. Es wurde halt mitgesprochen die ganze Zeit. Wir waren aber eigentlich immer nur zu zweit, wenn wir es angeschaut haben. Und das muss ich sagen, war früher wirklich ein bisschen zart, das haben sie jetzt besser gemacht mit dieser Punktevergabe, weil also dieses eine Stunde lang, sagt jedes Land, alle Punkte von 1 bis 75, war dann auch irgendwie.
Kurzer Ding dazu, die Punktevergabe ist ja für sich ja auch schon so Camp, weil allein wenn man dann die Zuschaltungen bekommt und dann, man kennt ja die Leute teilweise nicht, aber man weiß ja ungefähr, man kann ja ungefähr ableiten von den Ländern, die man kennt und wer da dahingestellt wird, dass das ja auch so Knalltüten sind, die man ja also lokal liebt.
Aber niemand kennt im Internationalen.
Ja, aber die an sich ja schon eine eigene Show sind. Also es sollte eigentlich eine eigene Show geben für die Punktevergeberinnen.
Voll.
Das ist, was die teilweise für Kostüme anhaben und wie die drauf sind, das ist so witzig. Lustig.
Und teilweise, wie schlecht sie Englisch sprechen so. Ja. Also es ist echt grandios. Ja. Dann hast du irgendwie so eine Osteuropäerin mit hochtupierten blonden Haaren und Schlauchbootlippen. Das ist echt fantastisch. Ja,
oder eine Barbara Schöneberger, die einfach nur noch eskaliert.
Oder eine Kati Belovic, die sagt, sie ist am Rathausplatz mit 12 Leuten.
Hat sie gesagt?
Das hat sie tatsächlich gesagt.
Okay, wow.
Als der letzte Mal, dass der ESC bei uns stattgefunden hat.
Wirklich?
Hat sie die Punkte vom Rathausplatz, vom Public Viewing, vom Finale vergeben. Und
sie wollte sagen 12.000.
12.000, aber sie hat 12 Leute gesagt.
Gut, das sind natürlich dann auch nur ein paar Minuten, die du hast und dann bist du nervös. Aber trotzdem, also so.
Und das ist auch sehr oft. Und das ist auch ein Thema, das immer wieder auftaucht beim Song Contest, sehr, sehr selbstreferenziell. Mhm. Also du hast in diesen Punktevergaben-Momenten sehr oft zum Beispiel TeilnehmerInnen von den Vorjahren sitzen. Mhm. Und alle, die halt Hardcore-Fans sind, geil, da ist die und die und da ist der und der. Und so, also quasi ein Wiedersehen mit diesen, die vor Jahren einfach irgendwie mal aufgetreten sind für das Land.
Es ist Fanservice, eingebauter Fanservice.
Ja. Dieses Jahr gibt es auch tatsächlich in einer Performance eine Referenz. Und zwar Griechenland, die am Dienstag beim Semifinale aufgetreten sind und jetzt im Finale nochmal auftreten, weil weitergekommen. Die haben eine tatsächliche Referenz zum letzten griechischen Sieg von Helena Paparizou im Jahr 2005.
Tolles Lied, das mag ich.
Fantastisches Lied.
Wie heißt das?
My Number One.
Okay.
Liebe ich auch total.
Es ist hier großartig ausgesprochen auf Griechisch, weil die Griechen können leider wirklich kein Englisch.
Sie sind Schweden aufgewachsen. Also,
Okay, gut dann.
eher schwedisches Englisch, würde ich mal sagen, als griechisches Englisch. Und die hatte in ihrer Performance damals einen Moment, wo einer ihrer Tänzer hat sich vor ihr quasi auf den Rücken geworfen und sie hat seine Hosenträger hochgezogen und du weißt wahrscheinlich, wie dieses traditionelle Streichinstrument heißt, das griechische.
Bouzouki
oder
Bazooka.
Musaka.
Musaka.
Hat quasi simuliert, dass sie dieses Streichinstrument bedienen würde an seinen Hosenträgern. Und das greift der griechische Teilnehmer dieses Jahr auch wieder auf. Also es gibt auch einen Moment, wo er einem Tänzer quasi so die Hosenträger hochzieht. Also es ist so sehr viel auch so Insider-Schmähs dabei, die halt Fans natürlich sofort erkennen. Ja.
Aber das ist das, was du gerade vorhin auch beschrieben hast wahrscheinlich, ne? Das ist wirklich wieder wie so ein eigener Kosmos.
Absolut, ja.
Und ist ja auch schön. Also ich finde es auch cool, wenn man dieser Tradition so anhängt. Also bei mir persönlich muss ich sagen, ich war dann irgendwann mal raus. Also dann war ich einfach, und ich weiß noch ganz genau, wo ich war, weil ich habe nämlich nicht den Song Contest geschaut, 2014.
Ah.
Ja.
Oh.
Und ich habe mich im Nachhinein auch wirklich geärgert, weil wir waren...
Aber du warst doch nicht in Wien, oder?
Nee, da war ich in Hamburg und wir waren mit Freunden essen. Und ich weiß noch, dass wir gerade auf dem Rückweg quasi nach Hause waren und dann Facebook, keine Ahnung, schaue ich auf Facebook und dann war so, Österreich hat den ESC gewonnen und ich war so, hä? Hast du denn nichts mitbekommen? Nicht einmal vom Beitrag, keine Ahnung, wer Conchita Wurst ist oder was das alles sein soll. Und das hat mir dann leid getan, weil das hätte ich echt gerne mitbekommen. Und ich bin dann jetzt wieder so seit ein paar Jahren wieder im Game zurück. Und da möchte ich kurz die Brücke schlagen zu der Straight Version of ESC mit FM4. weil ich gebe, also ist sicher auch eine spezielle Sache. Muss aber sagen, ich finde, es ist extrem smart gemacht, auch wiederum vom ORF, weil FM4 natürlich mit seiner Indie-Kiste und seinem sehr speziellen Publikum, finde ich da eine wahnsinnig, ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern so ist, würde mich interessieren, aber eine wirklich gute Brücke geschlagen hat, mitzumachen und die Leute dafür zu begeistern, weil das muss man schon sagen, also die Jahre waren natürlich auch zart teilweise mit unseren lieben Willkommen Österreich-Freunden. Aber am Ende des Tages war es trotzdem sehr skurril und unterhaltsam, dass die zwei wahrscheinlich straightesten Männer, die wir haben in diesem Land, den ESC kommentieren. Und ich muss sagen, ich bin natürlich großer Fan von Fest und Flauschig. Da habe ich mir gedacht, Chapeau, das war auch wieder ein grandioser Move, als klar war, dass die beiden das jetzt nicht mehr weitermachen werden bei FM4, dass sie sich die geangelt haben, ist einfach total smart, weil es gibt eigentlich kein besseres Match dafür. Man könnte noch vielleicht Bill und Tom Kaulitz, aber es passt dann wieder nicht zu FM4.
Ja, das stimmt.
Also es ist so ein bisschen, und ich finde es auch so lustig, wie sie ja selber die ganze Zeit sagen, ihr hört es das wahrscheinlich nicht, aber wie sie selber auch jetzt im Podcast die ganze Zeit davon reden, dass sie eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf haben, weil ihnen das einfach viel zu anstrengend ist. Wenn man ihnen zuhört, die letzten Jahre, war es wirklich so, dass die dann dazwischen schon so, oh, jetzt ist das noch und jetzt ist das noch. Und also Jan Böhmermann ist, glaube ich, noch eher so, weil der sich ja selber gern verkleidet.
Ja, der ist ja auch super Camp und ja, so Musical Broadway
Inszenierungen. Genau, er liebt Musicals und hat ja auch selber immer in tollen Kostümen Auftritte und so. Und ich glaube, bei ihm ist es auch wirklich so, da merkst du einfach, dass das... Und süß ist aber dann zum Beispiel im letzten Jahr, wir haben es ja gemeinsam geschaut, Feras, weil du dann, also die hatten, glaube ich, das Energielevel war so -7 und als dann diese Punktevergabe war und vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung, wir saßen bei meiner Schwester in der Küche, haben Kette geraucht.
Und also, wann ist denn das endlich vorbei? Wir wollen heim. So, boah, das dauert alles viel zu lang und dann so, fuck, wir haben gewonnen.
Ja, und ich weiß es noch wirklich, das war so witzig, weil wir rauchen. Und der Fernseher läuft und meine Schwester sitzt vorm Fernseher und dann war es so, das ganz erste Land, keine Ahnung, wer es war, hat gesagt, ja, Austria 12 Points. Und es war so, hä? Und dann waren wir so, oh scheiße, jetzt müssen wir uns ja wirklich wieder hinsetzen. Und dann ist das immer weitergegangen und das war einfach so, also diese Euphorie, die du dann hast und empfinden kannst, wenn du, was wahrscheinlich bei Conchita ähnlich war, und selbst Jan und Olli, und dann schließe ich diese Klammer, haben wirklich, also das war zuckersüß, wie sie sich dann gefreut haben, dass sie Österreich mit JJ quasi zum ESC-Sieg gebracht haben. Das war schon süß.
Ja, weil auch Böhmermann auch ein bisschen eine Verbindung auch zu Österreich immer hat.
Ja, ja, genau.
Also, ja, ja, das stimmt.
Schon, da ist auch ein Connect da.
Ich finde, sie machen das extrem gut, weil also bei Christian Mann und Stermann damals war sie extrem zynisch und auch verächtlich. Und
punching auch, down.
Genau, was, punching down. Ja. Ja.
Ah, ja, okay.
Und es hat auch...
Entschuldigung. Gott.
Hier fliegt die Windmaschine schon. und es hat aber auch zu dem... dazu gepasst, wie der Song Contest damals wahrgenommen worden ist. Also das war irgendwie so lächerlich und ein Relikt und
vor allem auch wiederum wahrscheinlich für das FM4-Publikum am Ende, ne?
Ja, aber auch überhaupt. Also es hat einfach niemanden interessiert. Das ist ganz ein anderes Level, als es jetzt hat zum Beispiel.
Und das ist das, was du vorhin, glaube ich, meintest mit in den 90ern, 2000 oder 2000ern, sagen wir so, war es ein bisschen düster.
Frühe 2000er, vor allem die 90er. Also 90er waren wirklich
ein... Ja, unabhängig davon, was damals in Comedy und Humor salonfähig und in Ordnung war,
ja, voll.
Geht heute stimmt, einfach ja. hinten und ja. vorne nicht mehr. Ja. Also da würden alle auf den Barrikaden stehen und sagen, was soll das?
Ja.
Und das ist immer, Dutzi sagt das immer so schön, die Vergangenheit wird niemals politically correct sein.
Ja, ja,
das ist eben, das und da kann man auch sagen, würde man heute nicht mehr so machen.
Ja. Ja. Aber ich finde es trotzdem, ich finde es schön, dass das bei Böhmermann quasi so funktioniert, dass es lustig ist, aber nicht verächtlich. Mhm. Also es gibt so eine gewisse Linie, die nicht unterschritten wird, und das finde ich ganz angenehm bei den beiden. Also es ist schon so ein Grundrespekt einfach da, dass da jemand vor einem Millionenpublikum auftritt.
Ja.
Und das muss man einfach auch respektieren. Also ich meine, dass du gehst auf diese Bühne und du weißt, es schauen dir Millionen auf der ganzen Welt zu, und was immer jetzt passiert, sehen alle.
Ja. Ja.
Also es muss schon ein echt heftiger Moment sein.
Stimmt, weil ein ganz kurzer, gibt es eine ähnliche Veranstaltung, also ich meine die Super Bowl Halftime Show wahrscheinlich, aber da ist es ja eigentlich auch so, dass das erst so in den letzten Jahren, würde ich sagen, in Europa geschwappt ist. Mhm. Also weltweit, was gibt es denn da noch für Veranstaltungen?
Ja, wobei du kannst es, finde ich, nicht vergleichen, weil sowas wie eine Super Bowl Halftime, da werden halt auch Leute hingestellt, die sind schon Weltstars, die haben schon Welttourneen gemacht, die sind es auch gewohnt, sich vor, jetzt vielleicht nicht Millionen Publikum vielleicht auch, aber so, die haben größtenteils alle schon Stadien bespielt etc. Also die wissen, was das heißt, die kennen die Maschinerie. Und dort ist es auch durchgetaktet entsprechend. Mhm. Da sitzt jeder Handgriff.
Ja.
Und so gut Eurovision vorbereitet ist und so professionell es auch ist, aber es hat noch immer ein bisschen den Beigeschmack von die Matura-Klasse hat was einstudiert und sie zeigt uns heute was. Ja, der bunte Abend an der Schule. Mhm. Also natürlich schon professioneller. Aber das sind ja teilweise Leute, die einfach noch sehr, sehr ungeschliffen sind in dem Sinne. Also teils, nicht nur, aber es hat trotzdem noch ein bisschen diesen, Amateur ist das falsche Wort, aber es ist noch nicht so runterperfektioniert und durchdekliniert.
Das ist ja auch ganz spannend.
Und nicht auf Präzision und Perfektion gepusht, nicht bei allen zumindest, manche schon. Ich glaube, bei manchen sitzt auch jeder Handgriff. Die könnte es wahrscheinlich auch 1:1 nehmen und beim Super Bowl hinstellen. Die würden auch eine gute Show hinlegen. Aber es ist in dem Sinne divers, weil es halt genau das komplette Spektrum hat.
Mhm. Ja. Nein, es ist auch, es gibt ja immer wieder auch bekannte Sängerinnen und Sänger, die für ein Land antreten. Weil man könnte sich jetzt natürlich fragen, ja, warum schickt Australien nicht einfach Kylie hin? Mhm. Weil sie dieses Jahr fast so einen Move gemacht haben.
Wirklich? Wie? Also.
Australien schickt dieses Jahr Delta Goodrem.
Ja, die kennen wir.
Die bei uns oder auf der Welt so irgendwie Anfang der 2000er mal so ein Name war, aber jetzt nicht so, also nicht top.
Aber wie heißt denn dieses eine Lied, was jeder kennt?
Ich habe es leider auch schon wieder vergessen, aber es kennen viele. Ja. Sie ist aber in Australien tatsächlich ein Superstar. Also die ist dort erfolgreicher als Kylie, nämlich sogar.
Wirklich?
Also von den Album-Sales top. Und die tritt dieses Jahr für Australien an. Mhm. Aber normalerweise ist es so, dass etablierte Künstler, Künstlerinnen eigentlich eher sehr vorsichtig sind, teilzunehmen.
Ja.
Weil du kannst im Grunde nur verlieren.
Ja.
Ja?
Mhm.
Also wenn du jetzt da nicht gewinnst, dann ist es auf jeden Fall ein Downgrade für dich. Weil warum gewinnt diese Person nicht? Weil das ist doch eher so ein Megastar.
Ja.
Und gleichzeitig aber auch in einem System, das halt ganz eigene Regeln hat. Ja? Mhm. Also Kylie würde es vielleicht wahrscheinlich gewinnen, würde ich jetzt mal vermuten, aber es ist nicht garantiert, weil es funktioniert dort einfach nach eigenen Gesetzen, das ist ein eigenes Biotop, und als etablierter Star hast du eigentlich nicht viel zu gewinnen.
Mhm.
Ja? Also es bringt dir eigentlich wenig.
Ja, das ist ein spannender Punkt, weil ich glaube, diese Frage stellen sich tatsächlich sehr viele Menschen, weil es ist ja jetzt nicht gerade so, dass in diesen Konglomerat an Ländern nicht Superstars zu Hause sind. Und deswegen wundert man sich darüber, aber eben, wenn man das einmal durchdenkt, dann würde man sich selbst, wenn man jetzt Kylie Minogue wäre, ich fühle mich mal ganz kurz rein.
Ja. Du siehst doch so aus.
Ja, danke.
Sofort siehst du so aus.
Ja, completely off topic und Bildungsauftrag. Kinder, auf Netflix kommt eine Kylie Minogue-Doku.
Ja, eine dreiteilige.
Ja. Ich glaube nächste Woche.
Nächste Woche
gleich nach der Delta Goodrem-Doku-Reihe auf Netflix.
Ich glaube, wir werden eine eigene Kylie Minogue-Folge machen. Ja. Da kannst du dich dann zurücklegen und schlafen.
Nein, oder du kommst nochmal,
Matthias. Weil ich will dich knacken.
Weil ich
zu Kylie.
Ja, ich habe noch...
die Hysterie, die ich habe.
Wir werden Olivia fesseln, wenn ihr Kopfhörer aufsetzen und dann muss sie 2 Tage lang durchgehend alle Kylie Minogue-Alben durchhören.
und die Live-Shows. Ja.
Alben.
Alle.
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 Von Anfang bis Ende.
Okay.
Ja. Keine Schonung.
Okay, jetzt beruhigen wir uns mal alle ein bisschen.
Das Gute ist, dass sie ungefähr 700 Greatest Hits Alben gemacht hat.
Das Gute ist, dass Kylie bei mir sowieso schon Pluspunkte hat, seitdem sie in diesen Glitzerpants aufgetreten ist.
Ja, aber das ist...
Ja,
wurscht. Nein, off-topic, ja, okay, das machen wir in der Kylie-Folge.
Zurück zum eigentlichen Thema.
Hast du gerade gesagt, dass Glitzerpants off-topic sind bei dem Eurovision-Podcast?
Ja, nein, das meinte ich nicht, sondern das ist eine sehr alte Referenz. Dazwischen gab es noch sehr viel mehr, das sie nicht kennt.
Bringt einen Cosmopolitan.
Halt jetzt den Mund.
Nichts hat Dolly Parton gebracht.
Okay, so, wie gehen wir jetzt denn weiter vor? Wir wollten noch über ganz viele Sachen sprechen. Sprechen wir mal über die, deiner Meinung nach, Top-Songs. Also jetzt nicht nur Künstlerinnen, sondern wirklich...
Dieses Jahr.
Nein. Ich meine all the time.
Du weißt schon, dass wir jetzt über 70 Jahre Eurovision
Geschichte reden. Natürlich. Aber deswegen bist du hier, du bist gekriegt.
Ja.
Millie Scott.
Ich habe meine persönlichen Favoriten einfach. Ja, bitte. Also ich liebe gewisse Songs. Ich liebe, gehen wir mal ganz weit zurück, Katja Epstein, Wunder gibt es immer wieder. Mhm. Ein fantastischer Schlager.
Hat die gewonnen? Damals?
Nein.
Ah, nicht. Okay.
Ich glaube, ist Dritte geworden, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ein fantastischer Song. Mhm. Also höre ich immer noch gerne. Ich liebe Severina Mojastikler, Kroatien, Ende der 2008, 2009, sowas, um den Dreh herum.
Sertab Erena,
Every Way That I Can, 2003 gewonnen, der erste und einzige Sieg für die Türkei. Ich liebe My Number One von Helena Paparizou.
Was lustiger, weil die waren nur 2 Jahre auseinander und es ist basically das gleiche Lied. mehr oder weniger.
Aber das war so, also das, weil wir vorher über Trends geredet haben, es gab so Mitte der 2000er einen ganz starken Trend hin zu Ethnopop. Also es gab so ganz viele Ethnopop-Beiträge, gerade aus Balkanländern, Türkei, Griechenland auch. Also die haben ganz viel, da war das quasi so hoch im Kurs. Habe ich geliebt, die Phase. Also ich liebe diese ganzen Ethnopop.
Da gibt's eine eigene Doku sogar dazu. Das ist jetzt wirklich very off-topic. Es gab diese Zeit, wo so... Nein, das ist wenig unspannend. Orientalische Einflüsse in der westlichen Popmusik war sehr stark im Kommen und wurde dann sehr schnell unter den Teppich gekehrt nach 9-11.
Tatsächlich?
Ah. Das war sehr aufkommend und wenn du dich ein bisschen so zurückdenkst, Anfang der 2000er gab es so manche so Hip-Hop- und R&B-Sachen, die sehr viel so orientalische oder indische,
Bollywood,
Westeuropäer ins gleiche Fach schmeißen, was trotzdem unterschiedliche Disziplinen sind, aber wurscht. Und das war dann sehr stark verpönt. Das hat man, da gab es auch einige so Kollaborationen zwischen oder angedachte Kollaborationen zwischen so arabischen Superstars und westlichen Rappern und das ist alles verschwunden.
Mm.
Und ich glaube, das ist meine Theorie, im ESC ist das aber übrig geblieben.
Mm-hmm.
Also, dieser Trend ist ja trotzdem da gewesen und aufrecht geblieben. Aber es hat es nicht mehr auf die große Weltbühne und in den großen Charts geschafft.
Ja.
Und da ist tatsächlich 9-11 daran schuld.
Ja.
Spannend, was war das für eine Doku? Also bist du in YouTube-Tunnel gefallen?
Ja. Wollen wir meinen YouTube-Verlauf durchgehen?
Nein, wollen wir nicht.
8 Stunden später.
Okay, interessant. Das wäre nämlich auch eine Frage von mir, so im Sinne von...
Wir waren
noch
bei den Top-Songs
eigentlich. Nein, Top-Songs.
Ja. Aber darf ich ganz kurz, weil es passt da ganz gut dazu, so spiegelt der ESC eigentlich immer das aktuelle Weltgeschehen wieder? Weil, ja, oder?
Würde definitiv.
Ich jetzt sagen, ne?
Also wir haben es ja schon angesprochen, dass irgendwie ein großes Ziel ist, diesen Wettkampf unpolitisch zu halten, was aber allein von seiner Struktur her, glaube ich, nicht funktioniert und es spiegelt sich definitiv immer wieder. auch in Anbetracht dessen, wer teilnimmt, wer nicht teilnimmt. Mhm. Also zum Beispiel Ungarn ist jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr dabei.
Jetzt vielleicht bald wieder.
Jetzt hofft man, dass sie quasi unter neuer Regierung zurückkehren. Bei ihnen war das halt irgendwie so, lief unter LGBTQ-Propaganda. Mhm. Russland ist ausgeschlossen, gemeinsam mit Weißrussland.
Aber dieses Jahr sind die wieder dabei, oder?
Nein.
Ach so, nicht, okay,
gut. Und du hast es in Wahrheit auch ein bisschen eingebaut. Also wenn du die Publikumsvotings anschaust, ist es ja definitiv auch immer so, das eine Land hält immer zum anderen Land. Ja, ja. Also,
das hat meine Oma schon immer gesagt, diesen Nachbarn.
Ja, ja, aber das hast du.
Aber das haben sie ganz gut in den Griff bekommen durch ihr Voting-System mit Juries und Public Vote.
Stimmt, ja.
Gut, das ist das Regulativ dazu, aber am Ende des Tages muss man trotzdem sagen, es gibt eine Tendenz dazu, zu sagen, man hilft dem Nachbarn. Was eigentlich was Schönes ist.
Die 12 Punkte aus Zypern gehen verlässlich nach Griechenland.
Was ich ja wieder sehr charmant finde, und das ist ja das Schöne dran, finde ich, so, dass man kann ja nicht für sich selber voten, aber quasi ich helfe dem Nachbarn, der mir am nächsten ist.
Ja, total. Es ist halt blöd, wenn man in der Dachregion wohnt und wo dieses Prinzip nicht funktioniert. Ja. Im Gegensatz zu Skandinavien, zum Balkan.
Ja, ja. Also von dem her finde ich das ja... Ja, ist eingebaut in das
System. Okay, aber das finde ich schon interessant, weil auch das, also ich meine, wenn du es jetzt vergleichst mit einem sportlichen Großereignis, was wir jetzt vorher besprochen haben, dann spiegelt das gar nichts wieder.
In Katar war ein großes Thema, dass die deutsche
aber da ging es um die
Nationalmannschaft keine Regenbogenbinden tragen durfte. Ach so, meinst zum Beispiel. Du? Also es ist schon auch
Thema. Aber ich meine jetzt das Ereignis an sich. Mhm. Und da finde ich, ist der ESC ja wirklich auch wieder besonders, weil es halt, also nicht nur das, was drumherum passiert, sondern wirklich auch, ich meine sozusagen die Beiträge auch. Ne? Also so, wie sehr ist man Camp Glitzer alles exportiert oder wie sehr ist man vielleicht auch in so einer Zurückhaltung und alles ist so ein bisschen melodisch trauriger. Wie ist es denn dieses Jahr? Was würdest du sagen?
Also grundsätzlich ist zu sagen, explizite politische Botschaften sind nicht erlaubt.
Ja.
Sind auch schon... gab es auch schon etliche Male, wo quasi Titel geändert werden mussten, weil einfach die EBU gesagt hat, nein, das ist zu dezidiert politisch. Mhm. Andererseits wieder, also Ukraine-Sieg, ich weiß jetzt nicht, noch gar nicht so lange her, Jamala 1944. In dem Song ging es um die Verfolgung der Krim-Tataren auf der Krim durch die Russen, hat damit gewonnen. Und da war auch zum Beispiel so, ist eigentlich schon, also sie hat jetzt quasi nicht dezidierte Botschaften rausgeschickt, aber es ging halt darum, wie sehr sie gelitten haben und so. Mhm. Also es ist immer so, es schwingt, also es gibt manchmal schon sehr, also ich würde sagen, die Grenzen werden ausgereizt, wie politisch oder unpolitisch es ist. Oder
was ja auch cool ist, spannend.
Total cool. Einer meiner Lieblingsbeiträge in dem Zusammenhang und eine erste Legende ist Verka Sedutschka.
Oh.
Dancing Lasha Tumbai hieß der Song. Ein absolut abgedrehte Silber-Glitzer-Orgie einer Drag-Figur.
Sieben, hallo du.
Exactly.
Das geht mir auf die Playlist, das ist super.
Sehr gut. Nonsensical auf den ersten, aufs erste Hören.
Sehr
sehr schrill, sehr Eurovision. Also genau, wird immer wieder zitiert, als das ist Eurovision.
Okay. Ja.
Weil es einfach so schräg und queer und...
Spannend.
Da gab es im Vorfeld auch Diskussionen, weil nämlich so, wenn du hörst mit dem Akzent, auch dem ukrainischen Akzent gesungen, Lasha Dumbai klang dann sehr stark nach Russia Goodbye.
Ah.
Und Lasha Dumbai ist halt irgendwie eigentlich eine Fantasiesprache. Also es ist irgendwie...
Okay, nicht ukrainisch, sondern einfach...
Nein, einfach eine Fantasiesprache. Es ist ein Tanz.
Mhm.
Der erfunden wurde von dieser Drag-Figur. Aber wenn du es dir mal anhörst, es klingt tatsächlich wie Russia Goodbye von einem ukrainischen Beitrag.
Ja.
Also so, solche Dinge
passieren
und die sind halt irgendwie so Grenzfälle.
Mhm.
Ja.
Mhm. Und weil wir ja, jetzt sind wir gerade bei dem, aber wir kommen nochmal zurück zu deinen Favorites.
Mhm.
Aber auch da jetzt nochmal, wir haben im Vorfeld kurz darüber gesprochen, politisch und das Thema natürlich diesmal mit Israel und so. Was sind da die Regeln oder wie läuft das quasi ab?
Kurzer Disclaimer dazu. Gleich vorweg. Ja. Wir haben hier keinen Anspruch auf richtig oder falsch.
Mhm.
Dolly Parton schwingt
drüber. Ja, Dolly Parton sitzt hier mit am Tisch. das sind einfach Wahrnehmungen. Eindrücke. Niemand an diesem Tisch hat eine Lösung oder Anspruch darauf zu sagen, so ist es oder so ist es nicht.
Absolut,
ja. Weil, ja, keiner von uns kann diesen geopolitischen Super-GAU jetzt in diesem Nonsens-Podcast auflösen. Ja. Deswegen bitte soll sich niemand auf den Schlips getreten fühlen. Ihr dürft gerne dagegen sein, dafür sein, whatever, aber ich möchte das gleich mal vorausschicken. So, don't hate us. Wir sind die falsche Richtung, wo man das hindeponiert.
Absolut.
Ja, also, ja, um es ein bisschen
einzuordnen
und zu erden. Ja.
Danke dafür.
Ja. Israel ist in den letzten Jahren ein großes Thema beim Eurovision Song Contest. Und die Teilnahme Israels ist ein großes Thema im Zuge der Auseinandersetzung im Gazastreifen. Es gibt Menschen, die argumentieren, dass quasi sie nicht verstehen, warum Russland quasi das aufgrund seines Einmarsches in die Ukraine, also Überfall auf die Ukraine, ausgeschlossen wird, warum Israel trotzdem teilnehmen darf, obwohl quasi im Gazastreifen Kriegshandlungen stattfinden und ein Konflikt stattfindet. Und das ist grundsätzlich ein bisschen ein schwieriges Thema immer schon gewesen beim Song Contest, wie gehst du mit Ländern um, die in Kriegshandlungen verwickelt sind? Egal welche Position. Das hat sich die letzten Jahre ein bisschen zugespitzt. Ich finde es sehr unangenehm teilweise auch. Also vor 2 Jahren gab es so eine ganze Gruppe von Performerinnen, die dann halt wirklich auch so bei Pressekonferenzen Gesichter gezogen haben und also saß dann alle auf der Bühne und wenn die israelische Teilnehmerin gesprochen hat, haben alle Gesichter verzogen und so. Sehr peinlich, Schoolyard-Stuff in Wahrheit und sehr unangenehm. Also ich finde es halt schwierig, egal was deine politische Meinung ist, dann quasi auf einen Sänger, eine Sängerin loszugehen und erst recht als Gruppe. Finde ich persönlich problematisch und das dürfte nicht passieren.
Vor allem, da gibt es, wenn ich da kurz einhaken darf, gibt es ja auch das Argument, wie gesagt, ist nur eine Meinung, ist nur eine Wahrnehmung, dass ja manche auch sagen, teilweise die Künstlerinnen, die für dieses Land antreten oder für dieses Land entsendet werden, ja selber eigentlich eher linksgerichtet sind oder selber ja hinterfragen, wie richtig das ist, etc. Also man darf dann auch nicht sagen, das sind keine politischen Entsandten. Also in dem Sinne, ja, das ist jetzt, steht für das Land oder tritt für dieses Land an oder für den Rundfunk, wenn man so möchte, aber hatte in der Form diese Funktion auch nicht. Das ist kein Regierungsmitglied. Ja. Da denke ich mal so, da muss man ein bisschen auch die Kirche im Dorf lassen.
Voll, das finde ich auch.
Und
nicht zu vergessen, also auch weil du gesagt hast, Rundfunkanstalt, der öffentlich-rechtliche israelische Sender, der quasi die Beiträge entsendet, ist durchaus regierungskritisch. Also das kommt quasi auch nochmal da dazu, dass quasi wenn du jetzt Israel ausschließen würdest, boykottierst du eigentlich einen Sender, der regierungskritisch ist. Also es ist extrem komplex, dieses ganze Thema.
Es ist so multilayered. Also ich habe mir die Argumente ja teilweise angehört und das Schlimme ist, oder das je nachdem, welche Seite du anhörst, beide haben Recht und beide haben nicht Recht. Und das ist halt, also es ist nicht lösbar in dem Sinn, weil jedes Argument ist ja valide. Also du kannst es genauso umdrehen.
Eine Freundin von mir hat, finde ich, den klügsten Satz dazu gesagt. Sie hat gesagt, sie kann jetzt zum ganzen Konflikt wenig sagen. Sie kann nur sagen, sie wundert sich über alle, die eine eindeutige Meinung und eine eindeutige Position haben. Und ich glaube, das trifft es total. Also es ist einfach extrem, also wenn es einen komplexen Konflikt auf diesem Planeten gibt, dann ist es der im Nahen Osten.
Ja.
Und es gibt für und wieder und dieses und jenes und es spielen so viele Levels mit hinein. Also ich persönlich traue mir nicht zu, da irgendeine klare Position zu beziehen. Ich finde das wirklich schwierig, extrem schwierig.
Die einzige Position, die ich dazu habe und zu der stehe ich auch, ich denke mir einfach, ESC ist nicht das Format, worüber diese Themen verhandelt werden. Also es ist zwar ein, natürlich da und natürlich projiziert man dieses ganze Führen wieder da drauf, aber es ist der falsche Adressat. Das gehört woanders verhandelt und nicht dort. Natürlich kann man seine Meinung dazu haben, sagen, ich will das nicht sehen, ich weiß nicht, nehme nicht teil oder schaue mir nichts an oder ich stehe kritisch dazu, fair enough. Aber ich glaube, es ist trotzdem nicht das adäquate Format, um genau diese ganzen Überlegungen für und wieder dort zu verhandeln. Weil dafür ist es auch nicht angetreten. muss man auch dazu sagen.
Ich bin auch sehr, sehr skeptisch bei Ausschlüssen von Ländern. Ich finde eben, es ist eigentlich eine Veranstaltung des Zusammenkommens und des Überwindens von Differenzen. Und ich glaube, es ist auch, so eine Entscheidung wird auch nicht leichtfertig getroffen. Also es war auch bei Russland, zum Beispiel als Russland die Krim übernommen hat, war Russland dann noch dabei, aber erst quasi beim Überfall auf die Ukraine 2022, dann war quasi der Schlussstrich. Auch in der Hinsicht, zum Beispiel jetzt auch wiederum zurückgehend auf diese Orban-Thematik, wenn du teilnimmst, muss der Song Contest auch ausgestrahlt werden. Ja. Und er darf nicht zensiert werden, er darf nicht gekürzt werden, es darf nichts eingeblendet werden. Das heißt zum Beispiel auch, dass dann in Russland eine Sängerin mit Bart über die Bildfläche flimmert.
Oder Nemo.
Es ist also auch eine Chance.
Ja, hast total recht.
Also insofern bin ich bei Ausschlüssen immer sehr... Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Manchmal geht es dann einfach nicht mehr anders. Ja. Also bei Russland verstehe ich das total. Was Israel angeht, das war dieses Jahr im Vorfeld ein richtiger Clusterfuck, weil es sich so zugespitzt hat, und da muss man natürlich auch sagen, ja, ist die EBU auch verantwortlich dafür, dass sich so eine Situation so zuspitzen kann, dass gewisse Länder gesagt haben, wenn Israel antritt, treten sie nicht an.
Spanien,
Niederlande, Slowenien, Irland sind nicht dabei. Irgendwen habe ich noch vergessen.
Island, glaube ich.
Bitte?
Island.
Sind die Länder, die jetzt auch tatsächlich nicht teilnehmen.
Und finde ich auch, sollte man respektieren.
Finde ich auch. Also wenn sich selber zurückzuziehen, fair enough, ist eine Entscheidung. Aber zur gleichen Zeit damals haben dann Länder wieder gesagt, wenn Israel nicht antreten darf, sind sie nicht dabei. Also zum Beispiel Deutschland, Österreich, glaube ich, war auch dabei. Es gab ein paar. Also es ist wirklich, es war quasi eine Lose-Lose-Situation. Ich persönlich, aber es ist wirklich meine persönliche Meinung, ich persönlich verstehe nicht, warum Israel nicht selbst gesagt hat, sie nehmen sich raus. Ich glaube, das wäre für sie PR-technisch am besten gewesen, dass sie sagen, okay, ich sehe, ihr seid nicht bereit, ihr habt eure Konflikte mit uns, wir machen einen Schritt zurück, wir treten nicht aus dem Jürgischen, sondern wir machen eine Pause, bis ihr euch beruhigt habt und eure Differenzen da geklärt hat. Also ich verstehe es nicht, ich glaube, für Israel wäre das PR-technisch am besten gewesen, aber ist so, wie es ist.
Ja. Dann bist du im geopolitischen Pulverfass natürlich.
Ja, damit natürlich. Dann interpretiert, man kann natürlich auch argumentieren, warum soll jetzt ein Land sich selber zurücknehmen. Ja. Und, also machst du mit die ganze Diskussion wieder auf. Fakt ist, Israel tritt an mit einem guten Song, der nicht politisch ist, definitiv nicht. Und ich finde, die Organisation hat das dieses Jahr ganz gut gelöst, für mein Verständnis. Weil,
wie haben Sie es gemacht?
Weil sie einige Regelungen, die in den letzten Jahren gegolten haben oder die sie umgesetzt haben, in den letzten Jahren zurückgefahren haben. Und zwar gab es in den letzten Jahren sehr strikte Vorgaben, welche Flaggen verwendet werden dürfen in der Halle bei der TV-Übertragung. Hat zu so einem Irrsinn geführt, zum Beispiel auch, dass letztes Jahr, glaube ich, die Regenbogenflagge nicht erlaubt war.
Stimmt, das haben Jan und Olli erzählt, das weiß ich noch.
Genau, also absurd.
War mit dem Event.
Dieses Jahr, also du musst irgendwie offizielle Vorgaben, welche Flaggen verwendet werden dürfen, so rein jetzt mechanisch, aber es dürfen alle verwendet werden, auch die palästinensische Flagge, wenn dir das ein Anliegen ist, kannst du diese dort schwingen. Das ist mal ein Schritt. Der zweite Schritt ist, dass in den letzten Jahren Israel sehr stark ausgebuht wurde auf der Bühne, wo man sich auch fragen kann, wie sinnvoll das ist. Das Thema gab es auch schon früher bei Russland. Also in Wien, als Russland in Wien aufgetreten ist, gab es auch massive Buhrufe. Fraglich, wie sinnvoll und wie passend das ist. Aber
ich verbuche es trotzdem unter Meinungsfreiheit.
Ja.
Letzter Open.
Aber es geht um, nichtsdestotrotz geht es um einen Song Contest. Sie haben auf jeden Fall beschlossen, dass es kein Übertönen dieser Buhrufe mehr gibt, was es in den letzten Jahren sehr wohl gab.
Ja.
Also quasi, wenn die Halle buht, dann wird man das auch im Fernsehen hören können, angeblich. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Aber das habe ich gehört. Und ich finde, das ist halt irgendwie jetzt so einen eine ganz gute diplomatische Lösung, dass quasi alle Stimmen irgendwie...
Aber ich dachte, hast du nicht vorhin erzählt von irgendeinem so Filter, der dann drüber gelegt, also so ein neues...
Ja, ja, das, diese, das, ja. das war quasi dieses Buß,
ja.
die Buhrufe...
Werden ausge...
Sind ausgeblendet worden die letzten Jahre.
Finde ich spannend, dass es sowas überhaupt gibt. Also war mir nicht klar.
Ja, ja. Also die letzten Jahre ist das definitiv passiert. Mhm. Und ist halt Applaus eingespielt worden. So.
Ja. Witzig. Ja, okay.
Und ich glaube, das ist halt eh das Beste, was du damit machen kannst. Einfach, ja. du musst die Situation verwalten am Ende des Tages.
Genau
so ist was es ist.
Ja, und das, ich finde, das ist ja auch so ein Sinnbild für diese gesamte Veranstaltung. Und eben, wir waren bei den öffentlichen rechtlichen Rundfunkanstalten, die sozusagen dieses... warte mal.
Das ist das Falsche. Okay.
Das ist falsch.
Genau. Gut, aber ich würde sagen, wir schlagen das Thema jetzt zu, weil, genau.
So Let's end on a high note.
High note.
Was sind deine Top 3 dieses Jahr?
Meine Top
3. Und ja. noch of all time, weil das haben wir
unter... Of all time?
Oh Gott, ja, das fangen ist wir mit schwer. All
da time. Da habe ich begonnen mit meiner Liste. ja, dieses Jahr gab es einen Beitrag, als ich den das erste Mal so richtig bewusst gehört habe, habe ich das Gefühl gehabt... Das könnte gewinnen.
Okay.
Inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher. Und das war Dänemark.
Mhm.
Dänemark ist ein Pop-Song, ein bisschen so auch in Troye Sivan, richtig Pop, Richtung Pop-Dance-Song, mhm. mit einer sehr elaborierten Inszenierung in einem Glas, Plastikglaskugel, mit dramatischen Elementen und vor allem aber auch mit Gefühl. Also ich habe was gespürt.
Mhm.
Es gibt eine Bridge, wo auch wirklich, also wo es nicht nur Dance ist, sondern wo ich persönlich auch was gespürt habe. Und das ist normalerweise schon, wo ich mir denke, okay, singt fantastisch, hat was quasi, was dich berührt, könnte gewinnen. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ich habe Clips gesehen im Netz von der gestrigen Show, weil quasi es gibt immer zwei Shows quasi, eine Jury-Show, wo quasi die Jury sich die Beiträge ansehen und bewerten, und dann gibt es die Live-Show, wo quasi das Fernsehpublikum sich das ansieht und bewertet. Und da hat er ein paar Töne so ein bisschen nicht ganz gut erwischt, was halt bei einer Jury-Show, die mehr auf die Technik achtet, vielleicht Minuspunkte geben wird.
Mhm.
Meine Prognose war die längste Zeit, dass er das gewinnt. Ich bin mir nicht mehr so sicher.
Mhm.
Allgemeiner Konsens ist die Vermutung, dass Finnland gewinnen könnte.
Ja.
Finnland hat einen sehr Eurovision-Beitrag mit einer Weltklasse-Geigerin, die sogar Premiere Live-Instrument spielen wird und auch schon gespielt hat.
Gab es das sonst nicht, oder was?
Ja, wir machen schon wieder Themen auf.
Ja.
Es, die längste Zeit jetzt war so, dass wirklich nur der Gesang live ist.
Wirklich? Das habe ich aber nicht gewusst. Also selbst wenn diese, waren da nicht auch so Flöten?
Ja, ja, ja. Alles vom Band.
Das war auch
Show.
Nicht live.
Alles vom Band.
Oh, Schall Gott. Und Rauch.
Schau dir
Smoke and Mirrors.
Måneskin, die Gewinner, die Rockband 2022 an.
Ja.
Und denk dabei mit, dass nur der Sänger gerade arbeitet.
Absurd. Ja, okay.
Was aber auch verständlich ist. Also, weil du müsstest ja quasi alle Instrumente einrichten und einen Soundcheck
Stimmt,
machen.
Das geht sicher gar nicht aus.
Das schaffst du nicht bei 25 Teilnehmern, die im Minutentakt auftreten. Ja. Die hat das jetzt durchgeboxt, dass die quasi ihre Geige live spielen darf. Es gibt brennende Confessional-Fenster. Es gibt einen Mann mit offenem Hemd, der schmachtet. Es ist sehr Eurovision.
Mhm.
Es ist ein guter Beitrag.
Mhm.
Ich fände es enttäuschend, wenn das gewinnt.
Okay.
Einfach aus dem Grund, weil Finnland eine Sache extrem gut kann, und das ist sehr, sehr finnisch zu sein, was sie in den letzten Jahren immer wieder bewiesen haben. Ich weiß
was
nicht,
heißt
ob ihr Cha-Cha-Cha mitbekommen habt, Kerje, der Zweiter geworden ist vor drei Jahren. Ein einfach absurde, meistens so ein bisschen harte Dance-Musik oder Rockmusik. Also du siehst es und du weißt, okay,
Finnland. Finnland.
Oder letztes Jahr Erika Wickmann, die
Ich komme.
Ach so, das war das. Ja,
die
ja,
quasi
ja.
Auf den weiblichen Orgasmus angespielt hat und auf einem riesigen Mikrofon dahergeritten ist.
Sehr finnisch.
Sehr finnisch, aber tatsächlich
sehr. Und sehr Eurovision.
Und sehr ja, Eurovision. Stimmt, ja. Und dieser Beitrag dieses Jahr, finde ich, ist halt so ist gut, ein guter Beitrag, aber ich finde, mir fehlt das spezielle Finnische, obwohl er auf Finnisch gesungen wird, aber es ist so ein, ich fände es cooler, wenn sie einfach so was richtig absurd Finnisches und damit gewinnen würden.
Ja, okay, verstehe. Aber das ist ja sehr länderspezifisch jetzt gerade, ne?
Ja, ja.
Also, ja.
Aber die zwei spielen auf jeden Fall vorne mit. Mhm. Es kristallisiert sich jetzt auch immer wieder immer mehr raus und ich sehe es inzwischen sogar, also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht doch noch was wird. Und das wäre Australien.
Mit
Delta Goodrem.
Ja.
More famous than Kylie, Trademark. in Australien.
Was ich in diesem ganzen europäischen Clusterfuck gerade großartig fände, zu sagen,
extrem.
Wir lagen es aus.
Ich habe heute auch schon geschrieben, ich fände es cool, wenn Australien gewinnt, finden wir endlich heraus, was passiert, wenn ein Land gewinnt, das von der Zeitzone her mitten in der Nacht ist. Werden die dann irgendwie mitten in der Nacht ihre Show
broadcasten? Stehen wir um 3 Uhr in der Früh am Rathausmarkt quasi, ne?
Oder muss es austragen.
Was glaube ich, die wahrscheinlichere Variante ist, dass quasi ein anderes Land übernimmt. UK dann zum zweiten Mal, was auch lustig wäre. Weil sie ja schon für die Ukraine den letzten Eurovision-Sieg ausgerichtet haben.
Dann wieder Schweiz. Neutral.
Oder die Schweiz, aber die war auch gerade erst. Also ist irgendwie so, vielleicht wird es auch Deutschland, who knows. Wäre auch ganz spannend. Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Italien gut ankommt.
Mhm. Haben Sie wieder Espresso Macchiato?
Nein, das war es in Estland, nicht Italien. Espresso Macchiato. Mhm.
Okay, da habe ich jetzt völlig falsch zugeordnet, ja. Aber ich weiß, dass ich Italien letztes Jahr sehr gut fand. Mhm.
Italien letztes Jahr?
Ja, irgendwas hatten die so ein bisschen...
Der Lucio Corso oder so ähnlich, der ist ein weiß gemaltes Gesicht. Ja, ja.
Aber das war irgendwie ein schöner Beitrag, ja. Den mochte ich. Mhm.
Da haben wir gar nicht drüber geredet, über Italien.
Ach so, ja.
Oh. Italien
zweite
ist,
Folge.
Ja, ja, voll. Italien ist eines der Eurovision Powerhouses, kann man so sagen.
Gewinnen die sehr oft? Wer hat am öftersten gewonnen? Weiß das irgendjemand?
Ja, ich weiß es. Natürlich.
Entschuldigung, ich.
Lehrerin. Es gibt einen Gleichstand zwischen Schweden und Irland. Beide 7 Male gewonnen.
Ja, deswegen, ich wollte vorhin sagen, schade, dass Irland nicht mitmacht, weil Irland ist auch schon immer so ein Garant gewesen für interessante Sachen, ne?
Irland war ein Garant. Mhm. In den 90er Jahren haben sie, glaube ich, 2 oder wenn nicht sogar 3 Jahre hintereinander gewonnen. Mhm. Insgesamt jedenfalls, glaube ich, in den 90ern 4-mal oder 5-mal.
Ja.
Unglaublich. Inzwischen spielen sie eher eine untergeordnete Rolle. Aber die können quasi zu den Top-Gewinnern, aber von yesteryear. Schweden ist jedes Jahr.
Jetzt sind wir wieder bei Loreen.
Also Schweden, Ukraine, Italien sind 3 Eurovision Powerhouses. Mhm. Die sich fast immer in den Top Ten wiederfinden.
Aber kann das auch sein, dass die Länder das einfach ernster nehmen?
Ja, bei Italien ist es eng gearbeitet in die DNA. Also schau dir einfach mal alle drei UNO-Revue-Shows aus den 70ern und 80ern an. Es ist einfach das katholischste Land, das man sich vorstellen kann, and the most camp and gay entertainment auf der Welt. Es ist so eine... Wunderbar, das ist ganz, ganz toll.
Bei Italien und Schweden ist es speziell, weil die Schweden hat das Melodiefestivalen, das sich über Wochen zieht. Also die machen eine beinharte Castingshow wochenlang und wetten da quasi ihre Teilnehmer und also die nehmen das extrem ernst und das ist auch, Melodiefestivalen ist schon alle in Schweden und ist total wichtig und so und also da ist klar, wo das herkommt.
Ja. Und die ganze westliche Pop- und Elektromusik würde nicht existieren ohne schwedische Produzenten.
Absolut.
Also das sind so ein paar Namen, die niemand kennt, aber die stehen hinter allem, was, keine Ahnung, Britney Spears, Goldfrapp, alle möglichen Leute. Max Martin ist einer, aber es gibt verschiedene. Also du gehst zum schwedischen Produzenten und du kommst mit einer Nummer 1 Album raus.
Exactly. Ja.
Das ist das IKEA der Popmusik.
Und Italien hat so quasi das Pendant, das Sanremo Festival. Hm. Und dort ist es interessant, weil in Italien ist Sanremo zu gewinnen wesentlich wichtiger als Eurovision. Mhm. Und die Funktion ist die, also es findet das Sanremo Festival statt, das ist glaube ich eine Woche oder so mit verschiedenen Beiträgen und wer gewinnt, hat die Möglichkeit am Eurovision teilzunehmen, also der Gewinner oder die Gewinnerin wird gefragt quasi, willst du fahren? Letztes Jahr war es zum Beispiel so, dass der Gewinner gesagt hat, er möchte nicht, dann ist der Zweitplatzierte quasi nachgerutscht, also der weißbemalte Lucio irgendwas, war Zweitplatzierter. Und bei denen ist Sanremo einfach ein Riesending. Und das ist einfach, Eurovision ist quasi noch so, ja, okay, das kommt jetzt quasi noch um drauf, aber das ist jetzt eigentlich gar nicht so, für sie selber gar nicht so.
Weil es ein Garant ist, dass sie einfach in ihrem Land sozusagen
genau. funktionieren. Und Sanremo ist ein fantastisches Festival. Mhm. Mit jedes Jahr eigentlich nehme ich mir da Artists mit, lerne ich da Artists kennen, italienische Artists, und nehme die mit, die ich dann persönlich auch höre. Dieses Jahr Titonella Piaga. Liebe ich heiß, ist leider nur Dritte geworden, tritt nicht für Italien an, ich hätte es ihr sehr gewünscht, aber fantastisch, das ist sowas wie eine Drag-Version von Lana Del Rey, würde ich sie beschreiben. Sie ist keine Drag-Queen, sie ist
Das hast du mir geschickt, oder?
Ja, das habe ich dir geschickt.
Ja, das ist wirklich Lana Del Rey, Charlie XCX
und... Ja, aber mit sehr viel Humor und so viel Ironie dabei, macht so Dance-Music, Dance-Pop-Music auf Italienisch. Fantastisch, ich liebe sie, ich bin ein großer Fan.
Wirklich toll.
Und die Ukraine ist einfach gut. Also ich weiß nicht, die haben jetzt kein so ein Festival, aber die sind einfach wirklich, die liefern Qualität. Ja. Also die können einfach sehr gut... das, was sie machen und produzieren und auf die Bühne stellen. Mhm. Ja, also die sind einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und inzwischen, natürlich muss man sagen, haben sie einen Vorteil beim Public Vote, weil in allen Ländern Europas natürlich UkrainerInnen vertreten sind, die für ihre Länder voten.
Mhm. Ja, ja.
Das kommt natürlich dazu.
Ja.
So,
Kinder. Ich hab noch zwei Sachen.
Zwei Sachen hast du noch, weil wir müssen langsam.
Das eine ist einfach, weil ich weiß, wie oft hat Österreich den Song Contest gewonnen und mit was?
Mhm.
Merci Cherie,
1966?
Ja, ungefähr.
65? Ja. 66. Ich ich entschuldige mich bei allen Superfans, ich bin schlecht mit
heute
Jahreszeichen.
Ich habe nichts gelernt.
Conchita Wurst, 2014 und JJ, 2025.
Und jetzt kommt nämlich meine Klammer, weil ich mich die ganze Zeit, ihr habt ja wahrscheinlich in der Stadt als ehemals und bestehende Marketingmäuse unter uns die Visuals gesehen und die Kommunikation gesehen, die underwhelming ist, meiner Meinung nach. Mhm. Ich weiß nicht, wie sie sonst wirklich ist, weil ich es nie so bewusst wahrgenommen habe, aber da dachte ich mir so, boah, diese traurigen Banner, die da so einzeln hängen am Donaukanal, die sagen, finde ich, schon sehr, sehr stark aus, diese Stadt wollte dieses Land wollte diesen ESC nicht ausrichten. Und ich finde es einfach nur so lustig, weil ich mich, also da war ich kurz enttäuscht, ich weiß nicht, wer die Kommunikation gemacht hat dazu, aber ich hätte es extrem lustig gefunden, wenn man eine Kampagne um den ESC hätte gemacht, zum ESC, und einfach sagt, how to not win the ESC. Weil das ist ja immer ein Riesenthema, dass die ganzen Gewinnerinnen die Länder dahinter sich dann jedes Mal denken, oh fuck, jetzt ist das ganze Scheiß wieder bei uns, wir können
das
uns gar nicht leisten.
Das ist zu viel Metaebene, ich glaube, das
ich
ist...
Ich hätte es so gut gefunden.
Ja, das ruf mal an bei der Stadt Wien.
Dafür ist der österreichische Humor doch da und gut. Also ich finde, man hätte das so gut machen können, oder? Gibst du mir nicht recht?
Ich finde auch,
es zu beleidigen, aber es ist doch irgendwie so ein bisschen... mit so einem Augenzwinkern, weil man muss ja vielleicht auch erklären, ich kann mir nicht vorstellen, wie das in der Stadthalle ausschaut. Die Stadthalle ist keine riesige Bühne. Das ist nicht,
Schaut gut aus. Also ich glaube, ich war beim letzten, der bei uns war ja auch ein paar Mal in der Halle, das ist 2015, das war schon sehr gut gemacht. Ich erkenne aber auch einen großen Unterschied zu damals.
Ja.
Also ich, in vielerlei Hinsicht, ich finde damals...
Weniger Pyro.
Nein, sie haben damals, glaube ich, so die Koryphäe des Bühnenbaus geholt für Fernsehshows. Mhm. Und da war, glaube ich, auch ein bisschen mehr Kohle da als jetzt.
Ja.
Und die haben nicht vergessen, alles rausgeholt, was nur ging. Mhm. Und
das war der erste Sieg nach fast 50 Jahren.
Ja, und wir haben 50 große Veranstaltungshalle irgendwie in anderen Ländern, weil die Stadthalle ist einfach sau alt. Und die haben einfach das Optimum, was nur geht, rausgeholt und haben sich einfach auch wirklich große Namen kommen lassen, um das herzurichten. Das hat grandios ausgesehen, weil es hat zum ersten Mal ausgesehen wie eine internationale Fernsehsendung, wie es sie sonst im ORF nicht gibt und nie wieder geben wird.
Und das ist halt, weißt du, es ist halt eine andere Herangehensweise, wenn du denkst, du richtest jetzt einen Event aus, den du vielleicht alle 50 Jahre ausrichtest oder einen, den du alle 10 Jahre ausrichtest. Ja. Also du merkst diese Nähe einfach.
Ja. Plus, Irland hat wahrscheinlich ein Lager oder Schweden, wo sie sagen, pack die Kugeln wieder aus. Es ist wieder ESC-Zeit.
Helga. Komm, Helga. Helga, hol das Eurovision-Bühnenbild heraus. Ja.
Okay, aber du bist der Meinung, dass Österreich das dieses Jahr gut machen wird?
Ich finde es, also sie machen es gut. Also im Vorfeld war einiges, wo ich mir gedacht habe, uff, das ist also klingt wirklich schaut sehr nach Sparprogramm aus. Mhm. Ich finde, sie bemühen sich. Ich glaube, die Show wird gut. Also ich glaube, alles, was so in der Stadthalle passiert, visuell wird sehr, sehr gut sein. Mhm. Es schaut auch super aus, finde ich. Funktioniert gut. Moderation, ist in Ordnung. Nicht sehr inspiriert. Die Swarovski, Viktoria Swarovski und der, wie heißt der, Michael, ist der Schauspieler.
Keine Ahnung.
Jetzt fällt mir gerade der
Name. Ach so, der Ostrowski.
Ja, Ostrowski, genau, danke. Die zwei moderieren. Am Dienstag haben sie schon irgendwie so eine Nummer performt, Austria versus Australia.
Ja, aber ich habe gestern ein Instagram-Video gesehen, wo eine sehr, sehr lustig eingeordnet hat, wo sie sagt, so vom Kurier, glaube ich, war das, so, naja, also kennt irgendjemand diese Austria versus Australia Sache außerhalb von Österreich?
Ja, also, in Australien wahrscheinlich.
Nein, aber eben wahrscheinlich selbst da nicht, weil die denken sich, ja, why? We're Australia, Anyway.
Ja, und diese Broadway-Nummern, das hat halt einfach, das hat diesen Standard halt Schweden gesetzt, die das extrem gut gemacht haben in ihren Interval-Acts. Da gibt es eine legendäre Performance, Love, Love, Peace, Peace, wo sie erklären, ähnlich wie du jetzt gesagt hast, wie man den Eurovision Song Contest gewinnt, in Form eines Liedes, mit ganz vielen Referenzen.
Das ist cool, das finde ich gut. Okay.
Also die können das extrem gut, haben auch den richtigen Humor dafür. Bei uns war das jetzt so ein bisschen so ein Abklatsch, finde ich. Das war so ein bisschen so, okay. Ja.
Also zur absoluten Not kann man FM4 Jan und Olli hören.
Stimmt.
Und herzlichen Dank hier nochmal.
Ich danke.
Rauch weiter.
Wir sind sehr vorfreudig, würde ich sagen. Also wir haben uns jetzt eingestimmt und die Hörerinnen hoffentlich auch. Und ein kleiner Teaser, wir werden jetzt vielleicht noch eine zweite Folge mit dir aufnehmen, weil wir gerade so gut im Sprechen sind. Ein Easter Egg gab es schon in dieser Folge heute. Ja,
aber wann wir es veröffentlichen, sagen wir.
Wir besprechen jeden einzelnen Song Contest rückwärts. 70 Jahre. Ja,
vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, das danke war für die Einladung. Immer
wunderschön.
Ja, mich hat es auch gefreut.
Und auf den ESC.
Yay! Freundschaft. Yes. Ciao.